ARD Sounds.
Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid an diesem, ja, sehr heißen Donnerstag, den 25. Juni. Ich bin Tanja Richter und bei diesem Wetter ist ja das mein Lieblingsgeräusch. Der Eiswagen, herrlich. Oder das hier auch nicht schlecht. Ja, schön im Wasser abkühlen. Aber viele von uns haben den Tag natürlich im Büro verbracht und sind auch morgen wieder im Büro. Aber welche Rechte wir als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Hitze haben, ob es vielleicht sowas wie hitzefrei gibt, das hört ihr gleich. Außerdem findet wegen der Hitze der Halbmarathon am Wochenende jetzt doch nicht statt. Dann ist ein Influencer hier in Hamburg verurteilt worden, weil er heimlich Videos gemacht und im Netz veröffentlicht hat. Und es ist mal wieder eine ganze Menge Kokain im Hamburger Hafen gefunden worden. Auch dazu mehr in dieser Folge. Los geht's.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Von NDR 90,3.
Beim Konzert oder am Strand oder sonst wo, praktisch ja in jeder Lebenslage und auch an jedem Ort werden heutzutage Fotos und Videos gemacht. Und dann ist es ja super easy, diese bei Facebook, Instagram oder sonst wo zu posten. Allerdings sind nicht immer alle damit einverstanden, auf solchen Fotos und Videos drauf zu sein. Und genau darum ging es heute vor dem Hamburger Amtsgericht. Dort ist ein Influencer verurteilt worden, weil er heimlich Leute gefilmt hat und die Videos dann veröffentlicht hat. Damit hat er gegen das Kunsturhebergesetz verstoßen und muss jetzt eine Geldstrafe zahlen von 3.000 Euro. Elke Spanner war für uns bei dem Prozess. Elke, was war denn auf diesen Videos zu sehen?
Ja, das waren alles Videos, auf denen er irgendwelche ihm auch unbekannten Menschen in sehr kompromittierende Situationen gebracht hat, in sehr heikle Gespräche verwickelt hat. Und das Ganze hat er dann gefilmt. Also ein Beispiel, er ist zum Beispiel zu McDonald's gegangen auf die Reeperbahn und hat da von einer Putzfrau, die an den Toiletten gearbeitet hat, eine Quittung verlangt. Und als die Frau da meinte, wieso, sie hätte gar keinen Quittungsblock, hat er sie ziemlich rüde angemacht, sie würde da Schwarzgeld kassieren, weil der Toilettengang 50 Cent gekostet hatte. Das war ein Beispiel. Ein anderes, er ist einmal zu einem Heilpraktiker gegangen, hat sich da sehr intensiv beraten lassen zum Thema Darmreinigung, hat da auch sehr viele, sehr intime Fragen gestellt. Und irgendwann hat er den Heilpraktiker dann gefragt, ob er während der Behandlung eigentlich auch masturbieren dürfte. Also solche Sachen hat er gemacht, das Ganze heimlich gefilmt. Es war wohl offenbar jemand dabei, der das heimlich aufgenommen hat. Bei dem Heilpraktiker war er da mit seinem angeblichen Freund. Und dann wurde das Ganze veröffentlicht auf Internetkanälen, auf Instagram und TikTok. Und die meisten haben das erst dadurch mitbekommen, überhaupt, dass es halt veröffentlicht wurde. Viele haben die Videos selber gar nicht gesehen. Also manche haben das dann über ihre Kinder erfahren, haben plötzlich sowas zugeschickt bekommen. Guck mal, Mama, du bist im Internet. Ja, und einige sind dann halt zur Polizei gegangen, haben das Ganze angezeigt. Deswegen gab es jetzt diesen Prozess.
Und was hat der Angeklagte dazu gesagt?
Ja, also heute im Gericht hat er schon eingeräumt, dass er das alles gemacht hat. Er hat jetzt gesagt, na ja, jetzt im Nachhinein sei ihm natürlich klar, dass er das Einverständnis seiner Gesprächspartner, Partnerinnen vorher hätte einholen müssen. Er hat aber durchaus auch so ein bisschen Erklärung zu den einzelnen Videos abgegeben. Also zu der Sache mit der Putzfrau zum Beispiel sagte er, na ja, er wolle aber auch ein Zeichen gegen Schwarzarbeit setzen. Er wollte gegen Schwarzarbeit vorgehen. Wo sein Anwalt auch selber aber dann sagt, dann ja gut, man muss vielleicht die Frage stellen, ob nun gerade dieser Angeklagte zu sowas berufen ist. Aber damit hat er das halt so erklärt. Oder bei einem anderen Video, was auch für seine Gesprächspartnerin wirklich sehr kompromittierend war, da hat er im Nachhinein gesagt, na ja, das sei ja Kunst und es würde unter Kunstfreiheit fallen. Und sein Anwalt hat auch gesagt, na ja, unter Kunst mittlerweile dürfen wir halt nicht mehr so wie früher verstehen, ein Gemälde oder ein Gedicht, sondern der Kunstbegriff heutzutage ist ein anderer als früher. Und damit hat er seine Taten so ein bisschen erklärt.
Ah, okay. Was ist er denn eigentlich so für ein Typ? Wie können wir uns den vorstellen?
Ja, also er ist 33 Jahre alt, der von diesen Insta-Geschichten wohl tatsächlich eine Zeit lang auch leben konnte. Also er hat so eine bisschen, ich sag mal, gebrochene Berufsbiografie, hat mal Einzelhandelskaufmann gelernt, hat dann Fischgeschäfte betrieben, hat mal eine Bäckerei betrieben, also viel in diese Richtung. Und dann hat er aber angefangen, diese Videos zu machen und er sagt, er konnte davon leben, Vergangenheitsform konnte, weil er sagt, jetzt geht's nicht mehr. Nämlich deswegen, weil er eben im großen Stil solche Videos veröffentlicht hat. Und da hat er jetzt ziemlich viele Abmahngebühren. Also viele der Betroffenen sind dann halt zu Anwälten gegangen, die mahnen ihn ab, das Ganze kostet Geld und er sagt, dass er jetzt nicht mehr davon leben kann. Aber gefragt danach, was denn so sein Ziel sei, hat er gesagt, er will das weiter im großen Stil betreiben und das klang so, als wenn er sich vorstellt, auf Dauer als Influencer leben zu können.
Okay, ja, vielen Dank, Elke. Also ich beneide gerade echt alle, die schön am See liegen und eine entspannte Runde schwimmen gehen können. Allerdings so richtig Sport bei dieser Hitze, da bin ich ja dann raus. Am Sonntag wollten aber eigentlich tausende Läuferinnen und Läufer hier in Hamburg beim Heller Halbmarathon mitmachen. Das stand vorgestern. Trotz der angekündigten Hitze noch felsenfest fest. Aber jetzt die Rolle rückwärts, der Marathon findet doch nicht am Sonntag statt. Janine Legrand aus unserer Sportredaktion. Warum denn jetzt doch kein Halbmarathon? Was hat sich denn jetzt in der Zwischenzeit geändert?
Ja, das kam wirklich ein bisschen plötzlich gestern, weil, wie du sagst, am Dienstag, da hat der Veranstalter ja noch fest betont, auch auf meine Nachfrage hin, das Event findet definitiv statt. Wir haben ein umfangreiches Schutzkonzept entwickelt, dem auch alle Behörden vertrauen. Wir haben 100.000 Liter Trinkwasser für die Sportlerinnen und Sportler. Aber ich denke, jetzt wurde es dem Veranstalter wohl doch zu heiß und eventuell wurden die Sorgen dann doch größer, dass es eventuell zu gefährlich ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich habe einmal beim Veranstalter nachgefragt, ob es vielleicht eine behördliche Anweisung gab. Aber das soll nicht so gewesen sein. Man hat aus Eigenverantwortung gehandelt und man betont, der Halbmarathon ist verschoben, nicht abgesagt.
Gibt es denn da schon Datum?
Nein, Datum gibt es noch nicht. Aber es soll noch in diesem Jahr stattfinden.
Okay. Und es war ja eigentlich auch ein Kinderlauf am Samstagabend jetzt durch Planten und Blumen geplant. Was ist denn damit?
Nein, das ganze Event ist abgesagt mit Rahmenprogramm und allem drum und dran. Dementsprechend auch der Kinderlauf am Sonnabend.
Ah, okay. Und Sonntag ist ja dann auch noch das erste Rennen der Galopprennwoche. Findet das denn eigentlich statt?
Stand jetzt findet es statt, aber das erste Rennen, das wurde um eine Stunde vorverlegt. Also alle müssen ein bisschen eher aufstehen. Und das letzte Rennen am Sonntag, das fällt ganz aus.
Okay, das sind ja jetzt auch nur große, bekannte Veranstaltungen, über die wir jetzt gesprochen haben. Was ich mich ja auch frage, was ist denn mit den ganzen Turnieren von Kindern und Jugendlichen, beispielsweise Fußball, Volleyball etc.? Findet das alles noch statt bei den Temperaturen jetzt am Wochenende?
Nein, die meisten Veranstaltungen wurden abgesagt. Der ETV zum Beispiel, der Eimsbüttler Turnverein, der hatte ein inklusives Fußballturnier am Sonnabend geplant. Fußball ist Fußball, war das Motto. Das wurde abgesagt. Auch die Boulderhalle ist geschlossen. Dort findet auch kein Training dann statt. Und alle Freundschaftsspiele, Fußball, Handball wurden abgesagt. Nur das Fitnessstudio ist auf. Also die Fitnesskurse, die finden statt. Die sind ja drin. Und der Seniorensport, der findet auch statt. Die Trainer, die wurden sensibilisiert, dass sie mehr Trinkpausen oder allgemein Trinkpausen einlegen sollen. Und dass der Seniorensport stattfindet, das war dem ETV sehr wichtig, weil es doch wirklich vielleicht ein festes Datum im Kalender der Senioren ist. Und das wollten sie jetzt nicht unbedingt absagen. Der Altonaer Sportverein, der hatte für Sonnabend ein Sommerfest geplant am Falkensteiner Ufer, das fällt auch aus. Und ansonsten ist ja von Vorteil, dass die meisten Sportarten in der Sommerpause sind. Ligabetriebe sind also davon nicht betroffen.
Naja, stimmt. Ja, und man muss ja auch sagen, am Ende kann ja auch jeder für sich entscheiden, ob er sich das zutraut oder nicht bei der Hitze, ne?
Ja, aber Sportler trauen sich manchmal mehr zu, als sie sollten.
Das stimmt wahrscheinlich auch. Dankeschön, Janine.
Gerne.
Ja, in seiner Freizeit kann man noch selbst entscheiden, ob man lieber zu Hause bleiben will. Auf der Arbeit ist das natürlich was komplett anderes. Welche Rechte wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Hitze haben, darüber spreche ich jetzt mit Jessica Sturmberg aus unserem ARD-Verbraucherteam. Jessica, gibt es denn sowas wie hitzefrei am Arbeitsplatz?
Naja, hitzefrei so wie an den Schulen gibt es bei der Arbeit nicht. Und was auch wichtig ist, wenn wir über die Regelungen am Arbeitsplatz sprechen, dann ist die Temperatur maßgeblich, die am Arbeitsplatz herrscht. Also wir sind jetzt gerade in einem klimatisierten Studio. Das ist in Ordnung. Das ist ja dann, egal wie warm es draußen ist, wenn die Büroräume also klimatisiert sind, dann ist das eben in Ordnung. Ist es aber anders, wenn draußen gearbeitet wird, Dachdecker oder Paketzustellung, Bauarbeiten, Müllabfuhr oder Landwirtschaft. Wenn da natürlich gearbeitet wird, dann muss der Arbeitgeber etwas unternehmen, damit die nicht der prallen Hitze ausgesetzt sind. Die müssen längere Pausen machen, möglichst die Mittagshitze vermeiden. Und dann gibt es natürlich auch beim Arbeitsrecht ganz konkrete Vorgaben. 3 Temperaturen, die relevant sind, 26, 30 und 35 Grad.
Okay, und warum sind die relevant?
Ab 26 Grad soll der Arbeitgeber Maßnahmen treffen, um sein Personal vor der Hitze zu schützen. Ab 30 Grad muss er das tun. Dann ist sowas gegeben, wie Räume abdunkeln, verschatten, mit Jalousien zum Beispiel, insbesondere bei großen Fenstern, die zur Sonne ausgerichtet sind, Ventilatoren aufstellen, in den Abendstunden lüften, damit die Räume auskühlen, Trinkwasser zur Verfügung stellen. Wenn Büroräume sich dann über 35 Grad erhitzen, gelten diese ohne Schutzmaßnahmen als nicht mehr für die Arbeit geeignet. Dann müssen unbedingt technische oder organisatorische Maßnahmen ergriffen werden. Organisatorisch wäre zum Beispiel die Arbeitszeit zu verlegen, in den frühen Abendstunden oder in den späteren Abendstunden dann zu arbeiten oder in anderen Räumlichkeiten, zum Beispiel in tieferen Etagen oder wenn möglich auch im Homeoffice, wenn die Voraussetzungen da besser sind oder da in den Abendstunden gearbeitet werden kann. Am besten ist natürlich immer, wenn Arbeitgeber und Beschäftigte da gemeinsam eine gute Lösung finden, was auf jeden Fall gilt, selber einfach mal so Hitze frei nehmen, das geht nicht und kann Konsequenzen wie eine Abmahnung haben.
Alles klar, danke schön, Jessica, für die Infos. Im Hamburger Hafen ist schon wieder eine ganze Menge Kokain gefunden worden. Der Zoll hat die Drogen entdeckt, 73 Kilogramm waren's. Für die Vorstellung mal, das ist so ein Straßenverkaufswert von etwa 500.000 Euro. Unser Polizeireporter Finn Kessler hat die Story recherchiert heute. Finn, wo hat der Zoll die ganzen Drogen denn entdeckt?
Ja, von Kokainschmugglern wissen wir ja, dass sie zum Teil sehr kreativ werden können, wenn es um das Verstecken von Rauschgift geht. In diesem Fall waren die Drogen aber offenbar einfach ganz simpel versteckt, nämlich in einem weißen Seecontainer. Und zwar genau gesagt im Boden dieses Containers. Wie genau der Zoll die Drogen da gefunden hat, das ist noch unklar. Das wissen wir noch nicht, das konnten mir die Behörden noch nicht sagen. Denkbar wäre aber, und das ist eigentlich auch so der Regelfall, dass der Container vorher untersucht wurde von Zollbeamten. Ob das nun durch Hunde passiert ist oder er beispielsweise einmal in die Röntgenanlage im Hafen geschickt wurde, das wissen wir auch nicht. Aber das ist denkbar. Und dieser besagte Container, der wurde laut Staatsanwaltschaft aus dem Hafen gebracht, um den Boden aufzubohren und so an das Kokain gelangen zu können. 73 Kilo ist jetzt auch nicht so der riesige Kokainfund, muss man auch ehrlicherweise sagen. Da kennen wir andere Mengen, tonnenschwere Mengen aus der Vergangenheit. Aber es ist trotzdem ein Erfolg für die Zollfahnder.
Ja, total. Woher kamen denn die Drogen diesmal?
Woher das Kokain selbst kam, also wo der Ursprung dieser Lieferung ist, das wissen wir noch nicht. Das werden die Ermittler sicherlich irgendwie irgendwann zurückverfolgen können. Klar ist nur, das sagt die Staatsanwaltschaft, dass die Drogen in einem Container versteckt waren. Und dieser Container, der kam mit einem Schiff aus Ecuador zu uns nach Hamburg. Und hier endete die Reise dann. Auch wer hinter diesem Schmuggelversuch, man muss ihn ja Versuch nennen, diese Aktion steckt, ist laut Staatsanwaltschaft noch nicht bekannt, weil Hinweise auf Tatverdächtige haben die Ermittler zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht.
Okay, dann müssen wir da die Ermittlungen also nochmal abwarten. Aber wie hast du denn eigentlich von diesem Drogenfund erfahren? Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen in deinen Arbeitsalltag.
Ja, das war ehrlicherweise reiner Zufall. Gefunden wurden die Drogen Anfang des Monats, also vor rund 3 Wochen. Und an genau diesem Fundtag wurde mir ein Handyvideo zugeschickt von jemandem, der sich im Hafen bewegt hat. Und dieses Video zeigte einen Konvoi von Zollfahrzeugen mit Blaulicht und Martinshorn. Das Ganze wurde, wie gesagt, im Hafen aufgenommen. Dieser Konvoi, der begleitete eben einen LKW mit dem besagten Seecontainer. Der hatte den geladen. Und wenn man das so sieht und zugespielt bekommt, da klingeln bei einem Polizeireporter schon alle Alarmglocken, weil das in der Regel bedeutet, dass wertvolle und auch illegale Fracht gefunden wurde. Solche Szenen haben sich im vergangenen Jahr eben häufiger in dem Bereich abgespielt. Und die Folge waren eigentlich immer wirklich große Kokainfundmengen, die die Einsatzkräfte da eben sichergestellt haben. Und ich habe mich dann eben sofort beim Zollfahndungsamt gemeldet, in dem Moment, wo dieser Einsatz bei mir ankam. Die haben mir aber eben auch nur bestätigt, dass es einen Einsatz gab oder gibt, aber sonst total geblockt und gar nichts weiter dazu gesagt. Und da wurde ich natürlich weiter misstrauisch, bin weiter hartnäckig geblieben. Und jetzt nach 3 Wochen hat sich die Staatsanwaltschaft final nach wirklich vielen, vielen Anfragen bei mir gemeldet und einen Kokainfund bestätigt. Also es hat sich wirklich gelohnt, in diesem Fall hartnäckig zu bleiben.
Und da hattest du den richtigen Riecher.
So ist es.
Dankeschön, Finn.
Gerne.
Und das war's auch schon wieder für heute. Ich gönne mir zum Feierabend jetzt auf jeden Fall ein schönes Eis. Morgen macht hier dann die liebe Maiken weiter und wir hören uns bald. Bis dann. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.